Kriege, Seuchen und Profitgier, alles Banane. Was das krumme Gelbe mit dem großen Ganzen macht, die Kettenreaktion. Die Banane, also die ist ja neben dem Apfel das Lieblingsobst der Deutschen. Sie ist ein globaler Player, das kann man echt so sagen. Sie hat wirklich Weltgeschichte geschrieben. Und dabei ist sie eigentlich ein Produkt von Kolonialismus, Konzernmacht und biologischer Hochrisikotechnologie. Und sie hat sogar die Musikgeschichte befruchtet. Hier ist der Beweis. Ja, den Rest muss ich gar nicht mehr spielen. Den kennt wohl jeder Mensch in der westlichen Welt und kann das mitsingen.
Ja, und gar nicht so ein funny Fun Fact. Ursprünglich war das gar nicht so ein lustiger Song von Harry Belafonte, sondern es ist ein alter jamaikanischer Arbeitsgesang von schwarzen Männern, die für einen Hungerlohn Bananenstauden verladen mussten. Das singt er ja auch, ne?
Komm, Mr. Tallyman, tally me banana.
Dass er endlich, ne? Zähl endlich meine Bananen, dass ich heimgehen kann. Mussten die ganze Nacht machen, bis es hell wurde. Und naja, sie sehnten den Tagesanbruch herbei und deswegen singt er das ja auch so sehnsüchtig. O Tag, Deo. Deo, und ich habe das immer falsch verstanden. Ich dachte immer, der singt Theo.
Ja, jetzt aber wirklich ein Fun Fact, echter Fun Fact. In Deutschland bekannt geworden ist zuerst die Version von Leo Leandros. Und das ist niemand anderes als, na, wer, Sabine?
Habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber Leandros.
Der Papa von
Vicky Leandros. Na klar.
Und mit welchem Hit ist die ganz berühmt geworden?
Ah ja. Theo, wir fahren nach Lodz.
Ja, und wie fängt das Lied an? Theo, Theo. Und das
okay.
Ist doch sehr, sehr, sehr verwandt. Also wir haben hier ganz klar journalistisch aufgedeckt, das eine kommt von dem anderen. So, jetzt aber weg von der Musik hin zur Biologie, zur Geschichte, zur Ökologie. Wir sind schließlich die Kettenreaktion.
Wir erzählen euch heute, warum eine einzige Pilzkrankheit den globalen Bananenmarkt erschüttern könnte. Und wieso fast alle Supermarktbananen genetische Klone sind?
Wir schauen drauf, wie die United Fruit Company ganze Staaten kontrollierte, nämlich die sogenannten Bananenrepubliken, inklusive aller Eisenbahnen, Häfen, Regierungen und wie die Banane tatsächlich zu Aufständen und Kriegen führte.
Und warum die Banane in der DDR viel mehr war als nur ein Obst, nämlich Sehnsucht, das Symbol für den Westen, für die freie Welt und eine kleine gelbe Verheißung.
Hier kommt eine echt krumme Geschichte, wie eine tropische Staude eine globale Massenware wurde und dann Politik, Wirtschaft, Werbung und Landwirtschaft auf der ganzen Welt beeinflusst hat. Hier ist wieder die Kettenreaktion, der Wissenschaftspodcast, der zeigt, wie alles mit allem zusammenhängt. Ich bin ich und du bist du, mein Name ist Dirk Steffens.
Und ich bin Sabine Steffens und ihr seid die besten Hörer der Welt, weil ihr wieder dabei seid.
Sabine, du bist promovierte Biologin, Botanikerin und das ist jetzt hier wichtig, denn du musst klären, was wir alle schon immer wissen wollten, die grundlegendste aller Fragen, warum ist die Banane krumm?
Ja, die Biologie kann eben alles erklären. Naja, vielleicht nicht alles, aber das schon. Bananen wachsen zunächst nach unten, also die Früchte, wegen der Schwerkraft. Aber während sie reifen, richten sich die Früchte wieder zum Licht aus. Dieses Wachstum gegen die Schwerkraft nennt man negativen Geotropismus oder auch Phototropismus, also hin zum Licht. Dann gibt es noch dieses Pflanzenhormon Auxin, das regelt das Streckungswachstum von so einer Frucht. Und durch die Schwerkraft und den Schatten auf der Unterseite der Frucht konzentriert sich dieses Auxin an der Unterseite der Banane. Dadurch wachsen die Zellen an der Unterseite schneller als an der Oberseite und deswegen biegt sich die Banane nach oben um und wird krumm.
If you don't know, science does.
Hast du jetzt alles verstanden? Bitte wiederholen.
Finde ich logisch. Okay, dann ist das ja geklärt, aber jetzt weiter. Unsere beiden Jungs lieben Bananen mehr als jeder Schimpanse. Es gibt wenigstens ein gesundes Obst, zu dem man sie nicht überreden muss. Das ist die gute Nachricht. Kannst du dich eigentlich noch an deine erste Banane erinnern?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich kann mich an was anderes erinnern aus meiner Kindheit. Und nämlich, ich habe mal ein Bananenverbot bekommen für eine gewisse Zeit. Ich habe mir nämlich, also ich muss das nur von meiner Mama erzählen, weil ich bin zu klein gewesen damals, um mich zu erinnern. Aber ich habe anscheinend so viele Bananen gefuttert, dass ich drohte, Hängebacken zu bekommen.
Man bekommt Hängebacken von Bananen? Ich glaube nicht, dass das sehr wissenschaftlich ist.
Keine Ahnung, ich wurde einfach ein bisschen zu pummelig. Und deswegen hat meine Mama mir verboten, mehr als eine Banane am Tag zu essen. Und das hat anscheinend funktioniert. Zumindest sind die Hängebacken dann irgendwann wieder weggegangen. Soll ich da mal ein Foto posten, wenn ich das noch finde? Also wenn ich ein Foto von der kleinen Biene mit den dicken Hängebacken finde, dann poste ich das auf Campfire für euch.
Es waren einmal drei kleine Früchtchen. Das erste wollte mehr Vitamine. Das zweite mehr Mineralien. Und das dritte, das hielt sich für besonders gewitzt. Das wollte ganz einfach eine Chiquita-Banane sein. Und warum? Tja, weil unsere Chiquita viel von allem Guten hat. Das macht sie bei allen so überaus begehrt und beliebt. Chiquita, ein Lieblingskind von Mutter Natur.
Also, die Banane, ist sie ein Lieblingskind von Mutter Natur? Von wegen. Eigentlich ist sie eine echte Ökokatastrophe inzwischen. Das dröseln wir gleich auf. Und jedenfalls, tatsächlich kann man sagen, Bananen sind für dich und mich, für alle von uns heute völlig normal. Die gehört in jede Sporttasche, in jedes Pausenbrot. Und sie ist natürlich voller Vitamine und Mineralstoffe und ein echtes Superfood. Und so wurde sie auch vermarktet und wird es immer noch. Chiquita, die große Bananenfirma, kannte damals jeder. Aber was für eine fiese Geschichte dahinter steckt, das wusste kaum jemand. Das weiß auch kaum jemand. Das erzählen wir euch gleich.
Ja, ich habe dich das ja nicht einfach so gefragt mit der ersten Banane. Viele Menschen, die in den östlichen Bundesländern groß geworden sind, die können sich sehr wohl an ihre erste Banane erinnern. Denn in der DDR, da war diese Frucht chronisch knapp. Und wenn es welche gab, dann war die Qualität meistens so lala. Denn die Früchte kamen aus Kuba oder Vietnam, den Bruderstaaten, und da war die Qualität wirklich nicht so doll. Und es gibt Bananen, war wirklich so eine Art sozialer Alarmruf. Da musste man los, es haben sich lange Schlangen gebildet vor den Läden, die diese Dinger dann verkauft haben. Es gab auch diese Legenden, wonach die Partei, also die SED, alles in geheimen Bananenbunkern für sich gelagert hat. Aber soweit ich weiß, sind das eher Gerüchte. Das ist wohl eher nicht die Wahrheit.
Der Bananenbunker.
Der Bananenbunker, die gibt es wirklich. wenn du es mal googelst, in Berlin und so, da stehen immer noch Bananenbunker. Aber im Westen waren diese Früchte wirklich ubiquitär. Die gab es immer und überall. Und genau deshalb sind sie im Osten zu einem Symbol für Freiheit, Wohlstand, Reisen und die große, weite Welt geworden. Ein Obst als Freiheitsversprechen. Tja, und dann, nach dem Mauerfall, kam natürlich, ich erinnere mich wie heute, der legendäre Titel in der Satirezeitschrift Titanic. Der Titel nach der Wiedervereinigung: Zonengabi im Glück, meine erste Banane. Was haben wir gelacht?
Die eine Gurke war auch bitterböser Humor, die Titanic immer. Das Foto stellen wir euch auch bei Campfire ein, da solltet ihr mal reinschauen. Also jedenfalls ein irres Titelblatt mit der Zonen-Gabi. Ja, Trivia am Rande, die hieß übrigens gar nicht Gabi, sondern Dagmar und lebt im Westen.
Ja, dieselbe Frucht, über die wir dank Titanic damals 1990 so gelacht haben, die steht in Mittelamerika als Symbol für Ausbeutung, Militärputsche und Monokulturen.
Und biologisch ist die Banane fast ein Wunder oder eher ein Unfall, der erstaunlich lange funktioniert hat. Unsere Supermarktbanane kann sich praktisch gar nicht natürlich fortpflanzen. Die ist einfach milliardenfach geklont worden inzwischen und das weltweit und seit Jahrzehnten. Und genau deshalb könnte sie verschwinden.
Was? Eine Welt ohne Bananen?
Ja, jedenfalls nicht so, wie du sie gewöhnt bist.
Uiuiui. Das darf und soll nicht sein. Also schauen wir mal, wie es der Banane so geht, wo sie herkommt und wo sie hingeht.
Also rund 12 Kilo Bananen pro Kopf und Jahr verzehren wir in Deutschland. Das sind schätzungsweise 100 Bananen pro Person in jedem Jahr und 1,3 Millionen Tonnen jährlich. Damit ist die Banane das meistgegessene Importobst Deutschlands. Wenn man weltweit die Zahlen anguckt, ist es noch verrückter. Es sind bis zu 140 Millionen Tonnen Bananen pro Jahr. Das sind, oh Gott, das kann ich gar nicht ausrechnen. Also auf jeden Fall hunderte Milliarden Bananen. Und es ist tatsächlich die meistkonsumierte Frucht der Welt. Und entsprechend wichtig ist sie für die globale Wirtschaft und die Natur.
Ja, dieser Exportmarkt, der da entstanden ist, der bringt jedes Jahr den Händlern und den Landwirten und den Verkäuferinnen und allen viele Milliarden Euro ein. Aber dieses ganze riesige System basiert biologisch auf einer extrem riskanten Idee. Denn du hast es ja fast schon gesagt, weil du es gesagt hast, sie sind fast alle identisch. Diese Exportbananen, die gehören so gut wie alle, ich glaube 99% zur Sorte Cavendish. Also fast alle Bananen auf der Welt, die so exportiert werden und fast alle in unseren Supermärkten sind Cavendish-Bananen.
Die sind genetisch nahezu identisch. Warum? Naja, weil die Agrarkonzerne, die lieben nun mal Einheitlichkeit, die haben dann alle die gleiche Größe, diese Früchte, die haben das gleiche Reifungsverhalten, die haben die gleiche Farbe, sie sind sogar perfekt stapelbar und das ist wiederum perfekt für die Logistik, also für Lagerung und Transport.
Ja, und das ist genau das Gegenteil von dem, was die Natur liebt. Die liebt nämlich Vielfalt. Und Vielfalt, alle Biologinnen und Biologen wissen es, schützt normalerweise vor Krankheiten und Seuchen. Aber diese Vielfalt haben wir eben in der industriellen Landwirtschaft abgeschafft und das Ergebnis, ein Pilz, könnte theoretisch die globale Exportbanane zerstören.
Und das ist übrigens schon einmal passiert. In den 1950er Jahren, da gab es eine globale Bananenkrise und seither erst eben diese allgegenwärtige Cavendish-Sorte. Was war damals passiert? Die Panama-Krankheit. Damals war die Bananensorte eine ganz andere, die hieß Gros Michel, amerikanisch The Big Mike.
Oder auf Deutsch müsste man der dicke Michel.
Der dicke Michel, habe ich noch nie gehört übrigens vorher. Ja, die hat eine dicke Schale, die ist gut haltbar, die ist transportierbar, die ist einfach marktbeherrschend geworden. Aber bis Mitte des 20. Jahrhunderts hatte die Panama-Krankheit fast alle Gros Michel-Plantagen vernichtet.
Tja, und dann wurde sie eben ersetzt durch diese Cavendish aus Vietnam. Ich selbst habe noch nie eine Gros Michel gegessen, was schade ist, denn die soll viel leckerer gewesen sein als diese geschmackliche B-Ware, die uns heute in den Supermärkten verkauft wird. Warum ist das so? Naja, die industrielle Landwirtschaft hat halt Seuchen begünstigt durch die üblichen Methoden. Aber erstmal grundsätzlich, Sabine, was ist das eigentlich für eine Frucht? Und was genau ist ihr Problem? Hier ist die Nerdbox.
Die Banane heißt auf Latein Musa acuminata und sie stammt vermutlich aus Südostasien, vermutlich so zwischen Papua-Neuguinea oder Malaysia, diese Gegend. Botanisch gesehen ist die Frucht eine Beere, weil sie weich ist und nicht verholzt. Finde ich immer lustig, die Banane eine Beere.
Während die Erdbeere ja keine Beere ist.
Nein, die Erdbeere ist eine Sammelnussfrucht. Also zurück zur Banane. Sie wächst in einer Staude, die bis zu 9 Meter hoch wird. Und diese Staude trägt genau einmal in ihrem Leben Früchte und danach stirbt sie. Also sie ist so eine Art biologisches Einwegmodell. Und der Pilz, der diese Sorte Gros Michel so gut wie ausgerottet hat, der lebt im Boden. Er heißt Fusarium oxysporum forma specialis cubense.
Du und deine lateinischen Namen.
Aber der war ein vierteiliger lateinischer Name, ist schon sehr geil. Der kann 50 Jahre im Boden lauern und dann wieder zuschlagen. Der ist sehr schwer zu bekämpfen, denn wie beim Coronavirus zum Beispiel, da taucht dieser Pilz auch immer in neuen Varianten aus. Cavendish, die neue Standardsorte, die ist eben resistent gegen diesen Pilz gewesen. Aber jetzt gibt es eine neue Pilzvariante, die Sorgen macht. Die heißt TR4, Tropical Race 4. Die kann eben auch die Cavendish befallen. Und TR4 ist bereits in Asien, Afrika, Australien und Lateinamerika nachgewiesen. Die Cavendish ist übrigens steril und durch Züchtung triploid, das bedeutet, sie hat 3 Chromosomensätze, kann aber kaum fruchtbare Samen bilden und ist deswegen kernlos, was wir als Verbraucher sehr schätzen. Aber genetisch sind es eben alles Klone, weil mit der Mutterpflanze so gut wie identisch.
Tja, und da weiß sogar ich als Nicht-Botaniker, fehlt die genetische Vielfalt, hat es eine Seuche leicht, eine Pflanzenart oder Sorte in diesem Fall komplett platt zu machen. Außerdem sind diese Plantagen ja auf tausende Hektar groß und außen, da stehen dann diese Monokulturen drauf. Und da kann man sich ja schon mal fragen, ist das wirklich schlau, eine so wichtige Pflanze, eine so wichtige Frucht auf diese Art anzubauen?
Es ist nicht sehr clever. Also man sieht ja auch schon allein an der Entwicklung des Pilzes, der sich einfach mutiert und da die nächste Sorte angreift, dass das nicht die Lösung sein kann. Aber es wird in der Tat überwiegend daran gerade geforscht, eine neue Sorte zu finden, die resistent gegen TR4 ist. Und gleichzeitig wird versucht, die Ausbreitung des Pilzes, soweit es geht, einzudämmen.
Sagt Nicola Preixas, die ist bei der Umweltorganisation WWF für nachhaltige Lieferketten zuständig. Eben ist die neue Bananensorte leider noch nicht in Sicht. Was brauchen wir denn dann? Bei der WWF-Expertin würde man ja denken, sie sagt, wir müssen alle nur noch Bio-Bananen essen. Aber wenn man sie fragt, ob jetzt alle auf Bio umstellen sollten, sagt sie, nein, es wäre besser, die konventionelle Banane erstmal ein bisschen besser zu machen.
Beim WWF geht es darum, mit unserer Arbeit so viel Impact wie nur möglich zu erzielen. Das heißt, wenn man die Menge neben die Probleme legt, ist eigentlich ganz schnell klar, dass da unser Hebel ist, dass wir da mit einer Veränderung wirklich auch Großes bewirken können.
Also hat der WWF sich für den Impact, den sie erzielen wollen, mit dem größten Bananenhändler Deutschlands zusammengetan. Und das ist niemand anderes als Edeka, ganz einfach, weil das der größte Einzelhändler ist. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass da auch die meisten Bananen verkauft werden. Und diese beiden zusammen jedenfalls, die haben Regeln aufgestellt, wie der normale, konventionelle Bananenanbau besser werden kann. Aber das ist eben keine Bio-Banane, die dann verkauft wird. Die wäre teurer und Bio-Bananen haben bisher auch nur einen sehr kleinen Marktanteil. Das würde also nicht so viel bringen. Sondern es geht hier darum, preiswerte, konventionelle Früchte mit weniger Nebenwirkungen für die Umwelt zu produzieren. Wie soll das gehen?
Bis 2030 arbeiten wir darauf hin, dass alle Bananen, die im Preiseinstieg bei Edeka erhältlich sind, zu 100% Programmanforderungen umsetzen. Wir arbeiten deswegen in Etappen, weil das Ganze mit nicht zu unterschätzenden Investitionen verbunden ist. Und die Lieferanten brauchen Zeit, um sich an die Gegebenheiten zu gewöhnen.
So nämlich, ja. Probleme sind ja die üblichen in der industriellen Landwirtschaft. Kaputte Ökosysteme, zu hoher Wasserverbrauch, klimaschädlich, es entsteht viel Müll. Die Arbeitsbedingungen sind oft unsozial und vor allen Dingen werden noch viel zu viele Pestizide eingesetzt. Die schaden nämlich leider nicht nur den Schädlingen.
Auch für die Menschen, genau. Man muss dabei wissen, dass Pestizide im Bananenanbau überwiegend über das Flugzeug ausgebracht werden. Das heißt, an vielen Stellen bleiben die Pestizide nicht auf der Plantage selber, sondern gelangen in angrenzende Ökosysteme, wie beispielsweise Flüsse oder Wälder oder sogar in benachbarte Kommunen.
Teilweise fliegen diese Sprühflugzeuge auch direkt über den Wohngebieten und Pestizide sind ja einfach Gift. Deswegen nicht so gut für uns Menschen. Und nicht mal so lässt sich übrigens dieser Pilz killen.
Tja, es ist wirklich ein Riesenproblem. Und mit riesig meine ich jetzt auch flächig riesig. Denn für den weltweiten Bananenanbau werden ungefähr 12, 13 Millionen Hektar mit Plantagen bedeckt. Das ist eine wahnsinnige Zahl.
Ja, das ist ungefähr so groß wie Griechenland.
Also groß.
Ja,
und wir dürfen ja nicht vergessen, es geht hier nicht um eine Luxusfrucht für wenige Wohlhabende. In weiten Teilen Afrikas und Asiens ist die Banane ein Grundnahrungsmittel, fast wie bei uns die Kartoffel.
Ja, dort werden ja auch grüne Bananen sehr viel gekocht und gebraten. Also man isst es tatsächlich sowohl als Obst als auch als Gemüse.
Ja, so gesehen gibt es ganz viele Bananenrepubliken, aber ursprünglich hatte dieser Begriff eine ganz andere Bedeutung und zwar eine bittere und sogar blutige Geschichte, die dahinter steckt.
Ja, da muss man mal zurück in der Zeit reisen. Anfang des 19. Jahrhunderts kamen eben die Dampfschifffahrt auf, Eisenbahnen, Kühltechnik, moderne Pflanzenzucht. Und so wurde, und so ging es auch mit ganz vielen tropischen Nutzpflanzen und Früchten, wurde eben der exotische Luxusgenuss nach und nach immer mehr zur Massenware.
Das wäre im Fall der Banane aber vielleicht nie so passiert, wenn 1899 nicht der sehr, sehr, sehr umtriebige Unternehmer Minor C. Keith an der Gründung von der United Fruit Company mit rumgeschraubt hätte. Und genau dieses Unternehmen stieg dann schnell zu einem echten Kapitalismuskraken auf, wurde immer größer. Und das sage ich nicht nur so, tatsächlich war diese Firma in fast ganz Lateinamerika als die Krake oder der Oktopus gefürchtet. Das war wirklich der Spitzname, weil diese Firma halt ein Imperium errichtet hat mit riesigem Landbesitz. Die Eisenbahnen gehörten denen, die Gleise gehörten denen, die Schiffe gehörten denen, die Häfen, die hatten eigene Straßen, eigene Medien, eigene Sicherheitsinteressen und leider dann auch eigene Politiker, die sie sich gekauft haben.
Daher kommt dann eben auch der Begriff Bananenrepublik. Das waren politisch instabile Staaten, die von Bananenexport total abhängig waren. Die hatten alles, was man so nicht so gut finden kann. Korrupte Eliten, schwache staatliche Institutionen. Gemeint waren damit ursprünglich die Länder Honduras, Guatemala, Costa Rica und Panama. Und da gibt es eine unfassbare Geschichte, die können wir nicht in allen Facetten aufdröseln. Aber das markanteste Beispiel ist Guatemala 1954.
Der demokratisch gewählte Präsident Jacobo Arbenz, der wollte damals brachliegendes, also wirklich ungenutztes Land an arme Bauern verteilen. Klingt erstmal wie eine gute Idee, aber sehr viel von diesem ungenutzten Land gehörte wem?
Der United Fruit Company.
Genau so ist es, die sich heute übrigens immer noch Chiquita nennt. Und diese Firma hat, um das zu verhindern, dann in den USA Journalisten manipuliert. Sie hat der Regierung Märchen über eine kommunistische Gefahr in Honduras erzählt. Sie hat Arbenz wahrheitswidrig als Verbündeten der Sowjetunion dargestellt. Und dann hat sie ihre engen finanziellen Verbindungen zum damaligen US-Außenminister und zum Chef der CIA genutzt. Die standen beide mal auf der Payroll der Firma, bevor sie dann in der Politik und in den Behörden erfolgreich waren. Und daraufhin hat dann der US-Geheimdienst eine Rebellenarmee, eine kleine Rebellenarmee unterstützt und ausgerüstet. Die stand unter dem Kommando von Carlos Castillo Armas, böser Mann. Und diese von der CIA trainierten Rebellen haben den demokratisch gewählten Präsidenten gestürzt. Und der Armas errichtete dann eine Militärjunta. Und das Land Guatemala versank daraufhin in jahrzehntelangen Unruhen. Also es gab immer wieder Bürgerkriege, tausende Tote. Und das ist nur eines von mehreren Beispielen, wie die USA und die Banane eine ganz unselige Verbindung eingegangen waren. Und das führte dann wirklich ganz buchstäblich zu Putschen, Rebellionen, Bürgerkriegen, Unterdrückung und Gewalt. Also alles wegen der Banane. Nicht nur, aber auch wegen der Banane.
Ja, the bloody banana. Historikerinnen nennen übrigens auch solche Militäraktionen, die die USA Anfang des 20. Jahrhunderts in Mexiko, Mittel- und Südamerika durchgeführt haben, auch deswegen Banana Wars, weil es bei diesen Operationen eben oft um Handelsinteressen ging. Und da steckte eben die United Fruit Company alias Chiquita meist ganz tief drin. Also wirklich verrückte Geschichten, die Banane im Zentrum US-amerikanischer Machtpolitik. Wenn es nicht so schrecklich wäre, wäre es fast lustig.
I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you.
Ja, aber so wurde das den Bananenkunden in den USA verkauft. Das Beste für dich, weil sie so gesund ist. Ja, und die Kunden ahnten natürlich oft nichts von den blutigen Verstrickungen von United Fruit Company und den anderen Firmen, die da beteiligt waren. Diese aggressive Vermarktung, die verbreitete eben eine ganz andere, sehr freundliche Geschichte. Die von einem gesunden, modernen Lebensmittel. Hollywood hat damit gemacht, die ganze Konsumkultur wurde bespielt. Und die Banane ist wirklich zu einem Imageprodukt geworden. Sie war exotisch. Es gab eigene Musik, mit der beworben wurde. Es gab eigene Comicfiguren. Hier mal ein Ausschnitt aus einem Originalspot.
Bananas are a solid food that doctors now include in baby's diet. And since they are so good for baby, I think we all should try it. Si, 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 si.
Tja, so ist die Geschichte der Banane. Von der exotischen Luxusfrucht zum Straßenobst für jedermann. Die Bananenkriege sind heute vorbei, aber das Ökoproblem müssen wir noch lösen und vor allem die neue Pilzoffensive. Ja, aber zum Finale, was uns noch fehlt hier, bitte eine Kettenreaktion, lieber Dirk.
Mit der Entwicklung von Dampfschiffen, Eisenbahnen und moderner Kühltechnik wird die tropische Frucht weltweit handelbar. Es gibt eine einheitliche Sorte für den vereinfachten Transport und Verkauf. Und dann bauen die Konzerne riesige Monokulturen auf, um die Nachfrage zu decken. Beispielsweise United Fruit wird zum Staat im Staate und schafft Bananenrepubliken. Die Banane wird tatsächlich zum Anlass für US-Militäraktionen und Kriege. Biologisch verschwindet durch die Monokulturen die genetische Vielfalt und die Marke Gros Michel wird beherrschend, bis sie von der Panama-Krankheit fast vollständig ausgerottet wird. Gros Michel wird dann ersetzt durch die triploide Einheitssorte Cavendish, die wir heute in unseren Supermärkten finden. Eine Sorte, die weitgehend steril ist und weniger lecker, aber sie beherrscht heute den Weltmarkt. Noch immer ist der Bananenanbau geprägt von hohem Pestizideinsatz, hohem Wasserverbrauch. Er produziert Klimaschäden und Bodenschäden. Und jetzt droht auch noch die Pilzvariante TR4, die Cavendish, platt zu machen. Und das ist ein Problem für Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Denn in weiten Teilen Afrikas und Asiens ist die Banane ein Grundnahrungsmittel.
Ja, ist nicht faszinierend, wie eine scheinbar banale Frucht, um nicht Bananefrucht zu sagen, Weltpolitik, Biologie und Konsumgeschichte gleichzeitig erklärt. Vielleicht denkt ihr dran, wenn ihr das nächste Mal eine leckere Banane esst.
Auf jeden Fall zeigt die Banane exemplarisch, was in der globalen Agrarindustrie alles schiefläuft. Immerhin versuchen ja jetzt einige NGOs und auch ein paar Konzerne, wir haben vorhin drüber gesprochen, es besser zu machen. Weil wissenschaftlich einfach klar ist, Natur funktioniert langfristig nur mit Vielfalt. Das, liebe Freunde, war die Kettenreaktion.
Stefan Strüber verdanken wir den schönen Sound.
Und alles mit Inhalt ist von uns, von Sabine und Dirk Steffens.
Schaut bei Campfire vorbei und erzählt euren Freunden von uns oder lasst eine gute Bewertung da. Das würde uns sehr, sehr helfen.
Und übrigens, der Vorverkauf für unsere Live-Shows 2027 und 2028 hat begonnen. Wir freuen uns auf euch.
Und nicht vergessen, Journalismus braucht Hörer und Hörerinnen, damit er funktioniert. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal. Yeah.